Es ist eine Erschütterung, die durch Mark und Bein geht. Eine Botschaft, die dich kaputt macht. Eine Diagnose, die dich ängstigt. Eine Nachricht, die dir alle Hoffnung raubt. Du beginnst zu zweifeln, du beginnst zu grübeln. Was ist hier los? Wie wird das eines Tages enden? Wie wird der Weg sein? Wie kann ich Gott in all dem doch irgendwie vielleicht noch sehen? Wie soll ich weiter für ihn leben? Fragen, die sicherlich der ein oder andere sich schon mal in einer Situation gestellt hat. Vielleicht kennst du solche Zeiten, Zeiten der Not und Bestürzung. Die Sache mit Jesus, sein Reich, sein Wort lieben, für ihn zu leben, das wirkt alles teilweise in diesen Momenten fremd. Kennst du das? Und das ist gut, dass wir heute Morgen hier zusammen sind, dass wir das Johannesevangelium studieren. Und auch in den Liedern kamen viele dieser Aspekte schon vor, auch in dem ersten Lied, gerade was wir gesungen haben. Die Jünger waren in einer ganz ähnlichen Situation, die durch Mark und Bein ging. Sie waren völlig entmutigt, erschüttert. Und was sie brauchten, ist Ermutigung. Und so lesen wir heute in unserem Bibeltext aus Johannes 14, die ersten 14 Verse, drei Ermutigungen Jesu, damit du deinen Auftrag ausführst. Drei Ermutigungen Jesu an seinen Jünger, damit du als sein Jünger seinen Auftrag auch letztlich ausführst. Lass uns unsere Bibeln aufschlagen und Gottes Wort lesen, Johannes 14 ab Vers 1. Euer Herz werde nicht erschüttert. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Und wohin ich gehe, dahin wisst ihr den Weg. Thomas spricht zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst und wie können wir den Weg wissen. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und das genügt uns. Jesus spricht zu ihm, eine so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn ihr aber nicht glaubt, so glaubt um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Worte unseres lebendigen Gottes. Ich bete nochmal, bleibt ruhig sitzen. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass wir Einblick haben in diesen einen Abend vor deinem Tod. Dass wir diese persönlichen Gespräche und deine Ermutigungen heute noch lesen dürfen und davon ja, zehren dürfen, auch für die kommende Woche, für ja, den Rest unseres Lebens am besten. Ich bete darum, dass du uns diese Wahrheiten, die du deinen Jüngern damals verkündigt hast, auch ganz tief in unser Herz hineinlegst, dass wir ermutigt werden und den rechten Blick haben, auch gerade in Zeiten der Erschütterung und Not in unserem Leben. Amen. Drei Ermutigungen Jesu für deinen Auftrag. Und hier sind die drei Ermutigungen. Erstens, der Weg zum Vater ist Jesus. Die zweite Ermutigung, die Erkenntnis des Vaters geschieht durch Jesus. Und drittens, die Werke des Vaters tun wir auch wegen Jesus oder auch durch Jesus. Heute, wie gesagt, geht es um diese drei Ermutigungen Jesu, damit du deinen Auftrag ausführst. Ja, wir erinnern uns so ein bisschen an den Kontext. Die Jünger werden ja hier vorbereitet für ihren Auftrag, den Jesus ihnen gibt. Ich gehe weg und ihr habt das weiterzuführen. Und diesen Auftrag, den führen wir heute auch aus. Es ist nichts anderes, als dass die Staffelübergabe die letzten 2000 Jahre bis hierhin funktioniert hat. Und ich hoffe, wir haben den Staffelstab genommen und laufen und marschieren, jeder Einzelne. Aber wir müssen uns den unmittelbaren Kontext anschauen, wo jetzt die Jünger gerade stehen. Ich habe das versucht, so ein bisschen mal zusammenzufassen. Es geht um eine totale Entmutigung, wo sie jetzt gerade an diesem Punkt vor unserem Abschnitt stehen. Sie haben gehört, Jesus wird weggehen, er ist nicht mehr da. Jesus wird verraten werden und er wird sterben. Alles mal zusammenzukriegen, war für die Jünger unheimlich schwierig. Jesus hat ihnen offenbart in diesen Stunden, dass der Satan gegen sie alle am Werk ist und dass er drauf und dran war, sie vom Herrn abzubringen. Lukas und Matthäus berichten davon. Und jetzt gerade ein Vers vor unserem Abschnitt, da haben wir letzte Woche aufgehört, haben wir gesehen, dass der Vorsprecher und der Vorprescher Petrus Jesus verleugnen würde. Und die Jünger sitzen da und haben sich das alles angehört. Sie kriegen das überhaupt nicht zusammen und stehen jetzt hier in dieser Position einer totalen Entmutigung, Erschütterung. Sie sollen den Auftrag des Herrn weiterführen und sie kriegen überhaupt nichts mehr zusammen, was sie eigentlich dachten, was jetzt gut wäre. Jesus baut sein Reich auf, wir sind dabei, das ist toll. Und genau in diesen Moment hinein spricht Jesus hier diese Verse. Das ganze 14. Kapitel handelt von dieser Verheißung, dass Jesus derjenige ist, der seinen Gläubigen, der seinen Jüngern Trost schenkt. Nicht nur bei seiner zukünftigen Wiederkehr, dass er uns nach Hause holt, sondern eben auch, und da kommen wir dann die nächsten Wochen hin, durch den Dienst des Heiligen Geistes, den Tröster. Das offenbart Jesus seinen Jüngern. Und im ganzen Kontext geht es hier einfach um den Glauben, den Jesus ihnen wieder erbauen möchte, den Glauben an ihn selbst, an seine Person, an seine Rettungsmission, um ihren Auftrag auszuführen. Und wie gesagt, es ist derselbe Auftrag, den du und ich, den wir alle ausführen sollen, den wir von Jesus übernommen haben. Und damit schauen wir uns die erste Ermutigung an, die Jesus hineinspricht, auch in unseren Auftrag. Der Weg zum Vater ist Jesus. Vielleicht sind wir nicht so verwirrt, wer der Weg ist, weil wir kennen das. Wir kennen auch die ganze Geschichte rückblickend, haben den Vorteil. Aber die Jünger stehen an dieser Position. Wir müssen so ein bisschen in ihren Schuhen laufen gerade, das verstehen. Dieser erste Vers, euer Herz werde nicht erschüttert, glaubt an Gott oder ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Das ist gewissermaßen so die Überschrift über die nächsten Verse. Jesus spricht zu den 11 Jüngern, die noch da sind. Er hat soeben die Verleugnung durch Petrus vorausgesagt und es hat keiner für möglich gehalten. Der Schrecken steht ihnen anscheinend gerade ins Gesicht und Jesus möchte sie in dieser Situation ermutigen. Ich weiß nicht, wer den Bibelvers heute von Linda gesehen hat. Psalm 31, Vers 25. Seid stark und euer Herz fasse Mut. Erschrecke nicht. Alle, die auf den Herrn hart. Und Jesus, der eigentlich selber im Angesicht seines Todes, wenige Stunden vor seinem Tod hier steht, der eigentlich selber Ermutigung braucht. Wir wissen die Szenen aus Gethsemane, wie er Blutstropfen schwitzt vor Angst. Oder in seiner Angst, in seiner Todesangst. Er braucht eigentlich selber Ermutigung, oder könnte man denken. Und doch ist er derjenige, der seine Leute ermutigt, der sie jetzt geistlich und auch emotional stärkt, der ihnen den Trost gibt in dem ganzen Kapitel oder den Kapiteln. Und Jesus zeigt ihnen hier in Vers 1, euer Herz sei nicht erschüttert, euer Herz sei nicht bestürzt. Er befiehlt es ihnen gewissermaßen, nein, ihr braucht nicht erschüttert zu sein. Der Grund dafür? Nach Elberfelder eine Aussage, ihr glaubt an Gott. In anderen Übersetzungen wird auch das noch als Aufruf formuliert, glaubt doch auch an Gott, glaubt auch an mich. Sie glauben an Gott. Es beginnt mit dieser Vorstellung, dass sie Trost bei diesem Gott, in diesem Glauben an Gott finden, dem Gott des Trostes, wie die Bibel ihn nennt. Seid nicht erschüttert. Er ist doch der Allherrschende, der Allwissende, der alles, der Allliebende, der fürsorgliche, allgenügsame Gott. An ihn glaubt ihr doch. Er versorgt euch. Und damit verknüpft Jesus dann zugleich den Glauben an den lebendigen Gott, an ihn selbst. Glaubt auch an mich. Glauben die nicht an Jesus? Durch diese Frage gestellt, jetzt sind die mitgelaufen, wir haben schon oft über Glauben gesprochen an Jesus, ist er echt, ist er nicht echt bei manchen? Glauben die jetzt auch nicht? Auch hier, wir müssen die Situation in ihrem Kontext beurteilen. Ja, wir müssen bedenken, was diese Aufforderung bedeutet und wo Jesus ihnen quasi diese Überschrift über diesen ganzen Part mitgibt. In dieser Stunde, in dieser besonderen Stunde, stehen sie voller Zweifel und in der Erschütterung da. Sie glaubten gar keine Frage, dass Jesus der Messias ist, der gekommene Retter. Das haben sie wiederholt gehört und mit Sicherheit haben sie genau das geglaubt. Aber diese ganze Situation, dass Jesus gehen wird, sterben wird und sie das weitermachen sollen, da haben sie das Vertrauen irgendwie gerade nicht. Und Jesus ruft sie auf, hey, lasst euch davon nicht beirren, seid nicht erschüttert. Glaubt an mich, es ist euer Auftrag, den ihr für mich weiterführen wird. Vertrau Jesu in seinem Wirken. Und das ist die Überschrift darüber. Und Jesus gibt uns diese drei Ermutigungen mit. Der Weg ist Jesus, die Erkenntnis des Vaters ist Jesus und die Werke des Vaters tun wegen Jesus. Schaut nochmal rein in den Text, Vers 2, eine der, und Vers 3, eine der schönsten Verse, wie ich finde. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Zu Hause. Schön. Jesus spricht davon, dass Wohnungen da sind. Ja, manche fragen, kann man das wortwörtlich verstehen? Nun, wir legen im Grundsatz die Bibel historisch, wortwörtlich, grammatikalisch aus, so wie wir Wort verstehen. Wenn wir jetzt, wir haben nicht die Zeit, die Bibel betrachten, da haben wir ganz viele Begriffe für diesen Ort, den Jesus hier meint. Manchmal wird der Himmel wegen seiner Größe als Land bezeichnet, manchmal wegen seiner Bewohner als Stadt, wegen seines Herrschers als Königreich, manchmal wegen seiner Schönheit als Paradies und manchmal, und ich denke auch hier im Kontext, wegen seiner Familie, wegen seinen wahren Verwandten als Haus, das Haus des Vaters. Wir lesen Offenbarung 21, dass die Hauptstadt vom Himmel runterkommen wird, aber das ist nicht der ganze Himmel, das ist die Stadt. Sie hat begrenzte Maße, lesen wir dort. Aber der Himmel ist unendlich. Und hier geht es um den Aspekt unseres ewigen Zuhauses. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, darf zu diesem Zuhause kommen. Nein, er wird in dieses Zuhause kommen. Seine Tatsache und Jesus bekräftigt das. Er versichert ihnen, hey, ich würde euch doch Bescheid geben, wenn das nicht so wäre. Das ist die erste Ermutigung, dass er den Weg aufzeigt, die Perspektive aufzeigt, nach vorne blickt. Ja, Jesus wird weggehen und auch das hat die Jünger erschüttert, aber dieser Weggang, der hat genau was damit zu tun, dass er eine ewige, einen bleibenden Platz für seine Jünger vorbereitet. Der Ort, wo seine Heiligkeit und seine Majestät, sein Glanz ist, wo nicht mehr die Sonne benötigt wird, weil seine Herrlichkeit strahlt. Das ist unser Zuhause. Wenn er hingeht und die Städte den Platz bereitet, so sagt er, wird er irgendwann nämlich wiederkommen. Und das ist gut, dass er weggeht. Das lesen wir hier in Vers 12, auch später nochmal in Kapitel 16 sagt er, das ist es gut, dass ich weggehe. Warum? Er wird das bauen und vorbereiten für unsere Ankunft. Und in der Zwischenzeit werden wir nicht verwaist zurückgelassen. Ja, wir werden ihn nicht unserem Schicksal überlassen. Nein, er hat dafür gesorgt, dass er jemanden senden wird. Das ist der Tröster, der Heilige Geist. Davon geht es dann die nächsten anderthalb, zwei Kapitel weiter. Und in dieser Zwischenzeit, bis Jesus uns nach Hause holt, klammern wir uns als Bürger seines Himmelsreichs an diese bleibende Stadt. Wir wollen unsere Perspektive immer wieder darauf ausrichten. Oft klüngeln wir in diesem Hier und Jetzt rum. Ich bin froh, dass wir hier sind und dass wir heute Morgen wieder neu diesen Blick bekommen auf die ewige Stadt, die bleibende. Was ist die Absicht damit, dass Jesus geht? Schaut mal in den Text, der Text sagt es. Am Ende vom Vers 3, damit auch ihr seid, wo ich bin. Das ist die ganze Absicht, dass er weggeht. Damit er bauen kann und damit wir am Ende da sein dürfen, wo er ist. Damit die, die an Gott, an Jesus glauben, da sind, wo Jesus ist. Und das ist einer der Stellen, die von der Entrückung der Heiligen sprechen. Die Heiligen, die Jesus abholen wird. Wo wir zusammen bei ihm sein dürfen, in aller Ewigkeit einen neuen Leib bekommen. Die Hochzeit des Lammes feiern dürfen. Für unsere Werke, die bestehen werden, belohnt werden, die wir durch oder für Christus getan haben und so weiter. Er wird uns nach Hause holen. Wir lesen hier nichts von seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit. Wenn er kommt mit den Heiligen, um hier, ich sag's mal mit meinen Worten, aufzuräumen, die Bibel sagt, Gericht zu üben an den Nationen, die sich gegen Jerusalem stellen. Und so schreibt Paulus an anderer Stelle, 1. Thessalonicher 4, Vers 17, über diesen Moment. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Und mein Wunsch heute Morgen ist, freue dich auf diesen Moment. Denke öfter darüber nach, dass es so sein wird. Gerade in diesem ganzen Trubel im Alltag. Auch in den Situationen, die ich in der Einleitung vielleicht erwähnt habe, die du kennst, vielleicht durchlebst, Gott. Mann, freue dich auf diesen Moment, wenn wir zum Schauen kommen und ihn sehen, wie er ist. Das ist eine Ermutigung, dass er uns den Weg zeigt, das Ziel zeigt an dieser Stelle. Und dass wir, ich möchte mit euch in den 2. Korintherbrief gehen, diesen Vergleich haben. 2. Korinther 4, schlag es bitte gemeinsam mit mir auf, dass wir lesen. Paulus berichtet in seinem Kontext von seinen eigenen Leiden, die er durchlebt hat hier auf der Erde. Und dann zeigt er uns die Perspektive auf und den Vergleich auf. Ich finde das so schön, wie er das beschreibt in 2. Korinther 4, ab Vers 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn unser äußerer Mensch, also unser Leib aufgerieben wird, so wird doch der innere erneuert Tag für Tag. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Warum? Weil wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ewig. Es ist eine ganz ähnliche Ermutigung, die Paulus hier mitgibt. Ja, wir gehen durch Leiden, wir gehen durch Tage, wir gehen durch Erschütterung, wir gehen durch Not. Aber dieses über die Maßen größere, herrlichere Gewicht der Ewigkeit, der Herrlichkeit. Lass uns das immer vor Augen halten. In all unseren Umständen. Vor allem auch unabhängig von unseren Umständen. Wenn wir 2 Bücher zurückgehen in den Römerbrief, Kapitel 8, schreibt Paulus an die Römer ganz ähnliche Dinge. Römer Kapitel 8, Vers 18. Denn ich urteile, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen oder nichts wert sind gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Das sehnsüchtige Harren der ganzen Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Und es zielt auch genau auf diesen Moment, als Söhne Gottes offenbar zu werden, wenn wir letztlich mit ihm zusammenkommen. Es ist eine Sehnsucht da. Und wir dürfen in allen Betracht unser Leiden, unsere Hiobsbotschaften, die uns immer wieder erreichen, unseren gesundheitlichen Diagnosen, Ängsten, all das, was uns erschüttert, auch besonders, und das ist ja der Kontext hier in unserem Auftrag, dass wir diese Perspektive haben, diese Herrlichkeit in Ewigkeit vor Augen zu haben. Und bis dahin dürfen wir gemeinsam singen. Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Du hast sie mir ins Herz gelegt. Auch wenn ich sterben werde, weiß ich, dass meine Seele ewig lebt. Und was wird uns tragen? Diese Hoffnung wird uns tragen, wird mich tragen, bis ich dir gegenüberstehe. Lass uns diese Hoffnung unwandelbar festhalten. Auf Jesus Christus, der Weg und Ziel ist. Er ist der Weg zum Vater. Er ist es. Aber nicht alle haben das verstanden. Schaut zurück bitte ins Johannesevangelium ab Vers 4. Nicht Petrus ist es hier, der spricht, sondern jetzt kommt Thomas. Herr, wir wissen es nicht, schreibt er in Vers 5, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und Jesus sagt davor, Vers 4, naja, wohin ich gehe, das wisst ihr, ihr kennt den Weg. Komisch, oder? Jesus sagt eigentlich wisst ihr das alles. Ja, er hatte sie gelehrt, dass er die Tür ist, Johannes 10, dass er Auferstehung und Leben ist, ewiges Leben, nicht so wie Lazarus in dem Kontext, Kapitel 11 und so weiter. Ihr werdet da sein, wo ich bin, Kapitel 12, werde Ihnen das alles gelehrt, alles im Johannesevangelium nachzulesen. Kapitel 13, 36 stellt Petrus diese Frage, Jesus, wohin gehst du? Was ist los mit diesen Jüngern? Und wir wären nicht besser gewesen, brauchen wir nur so halb drüber lachen. Thomas, der Ungläubige, wie man ihn auch nennt, spricht zum Herrn, wir wissen es nicht, wir haben gar keinen Plan, wir verstehen das alles nicht mehr. Das ist diese Erschütterung im Herzen, sie zweifeln, sie glauben nicht mehr, sie kriegen das ganze Bild nicht mehr zusammen. Die ganze Verwirrung, die hier zum Tragen kommt, aber die Verwirrung wird entwirrt, und zwar an dem Tag, wo sie Pfingsten, den Heiligen Geist, dauerhaft in ihn bekommen. Ab da lesen wir dann auch, dass Johannes, der dann dieses Buch natürlich rückblickend geschrieben hat, in einzelnen Kommentaren schreibt er uns ja auch davon, haben wir damals nicht verstanden, jetzt haben wir verstanden. Wir lesen davon, dass sie all das verstanden haben, nachdem der Geist ihnen das gezeigt hat, sie in die ganze Wahrheit hineingeleitet hat. Sie brauchten ihn, um alles wirklich zu verstehen und auch niederzuschreiben für uns. Thomas, die anderen Jünger stehen ratlos da und Jesus sagt jetzt die Worte, die Tobias uns gerade auch schon vorgelesen hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Jesus antwortet hier ohne genervt zu sein, ohne zu verurteilen, klare Erklärung, wie ein Mensch in den Himmel kommt. Wie man das Ziel erreicht, wie man ankommt. Jesus gebraucht hier diese erneute Ich-Bin-Aussage. Vorletzte, die wir uns anschauen werden, Kapitel 15, kommt noch der Weinstock. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das war der erste Bibelvers, den ich auswendig konnte mit 4 Jahren. Ich kann ihn Gott sei Dank immer noch. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und diese drei Aspekte, und da möchte ich uns ein bisschen mit hineinnehmen in den Beginn der Zerstörung der Beziehung zu Gott. Die erste Mose 3 Welt, der Sündenfall. Denn was ist verloren gegangen? Versucht einfach mal so aufzuschreiben, dass Jesus die Lösung für dieses Problem ist. Der Zugang zu Gott ist verloren gegangen. Jesus ist der Zugang, der Weg. Die Erkenntnis, wer Gott wirklich ist, ja, Erkenntnis, gut und böse, oh wow, aber wer ist Gott wirklich? Was wir nur in einer engen Beziehung zu ihm sehen können. Jesus ist die Wahrheit, die er vermittelt und er ist die Person selbst, der in wahrhaftigem Wesen Gott widerspiegelt. Und verloren gegangen ist auch das ewige Leben. Und Jesus ist das Leben und schenkt das ewige Leben. Also all das, was durch den ersten Adam verloren gegangen ist, erfüllt sich im zweiten Adam, in Jesus Christus selbst. Er hat, Hebräer 10, Vers 20, den Weg zum Vater eröffnet, einen neuen, lebendigen Weg durch den Vater. Durch den Vorhang, Entschuldigung. Der Weg war versperrt. Aber er hat ihn aufgemacht. Und interessanterweise, wenn wir das Wort Weg uns anschauen, Apostelgeschichte haben wir schon gemacht vor einigen Jahren, lesen wir immer wieder davon, dass die Christen so genannt wurden, die des Weges. Die, die sich an Jesus festhalten und die den Weg gehen, den Weg zu ihm. Jesus ist die Wahrheit in seiner ganzen Existenz, ist er wahrhaftig, er ist, der er ist, er ist Gott und gibt in seiner Person, in seinem Wesen Gott zu erkennen. Das sagt er auch gleich noch. Er ist das Leben war in ihm selbst und dadurch kann er auch Leben geben als Folge dessen. Und Jesus beschreibt sich selbst und rundet dieses Bild in einer Form ab, die so klar und klarer nicht sein kann. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So oft hört man vielleicht hört ihr es nicht. Ja, irgendwie führen doch alle Wege zu Gott, irgendwie muss man ja nur glauben und wenn ich da noch ein bisschen was mache, davon nur was nehme, irgendwie komme ich schon an. Niemand kommt zum Vater als nur durch Jesus Christus. Wir müssen diese Wahrheit aufrechthalten in einer pluralistischen, subjektiven, denkenden Welt. Nein, du irrst dich. Nur durch Jesus. Ja, auch die anderen Religionen. Prüfe das. Jesus sagt, nur durch mich. Jesus ist dieser einzige Weg. Durch Jesus ist die Hoffnung da, dass wir diese Schlucht überwinden zum Vater. Er hat den Zugang geschaffen. Und wenn du hier sitzt und diese Möglichkeit für dich noch nicht persönlich in Anspruch genommen hast, zu Jesus zu kommen und über dieses Kreuz, diese Brücke zu gehen, sinnbildlich, um zum Vater in den Himmel zu kommen, dann rufe ich dich auf, gehe heute zu Jesus. Lass dir deine Schuld vergeben. Ergreife das im Glauben. Führe das aus, was er sagt. Glaubt auch an mich. Vertraut mir. Klammere dich im Glauben an Jesus. Er ist der Weg. Und das war die erste von drei Ermutigungen, den Weg und das Ziel vor Augen zu haben, diese Perspektive, diese Hoffnung. Wir brauchen sie gerade in diesen Zeiten der Bestürzung. Und die zweite Ermutigung ist die, klingt vielleicht erstmal nicht nach Ermutigung, das ist eine einfache Wahrheit, die Jesus hier verdeutlicht, die Erkenntnis des Vaters durch Jesus. Johannes schreibt darüber, dass Gott, der Vater, in Jesus sichtbar wurde, greifbar wurde. In Jesus sehen wir Gott, wir verstehen mehr, wer er ist. Schaut nochmal rein in den Text ab Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch den Vater erkennen und von jetzt an erkennt ihr ihn und ihr habt ihn gesehen. Jesus zeigt ihnen, dass es möglich ist, mehr von Gott zu erkennen. Wie geht das? Durch Jesus, sagt der Text. Durch Jesus. Wenn sie Jesus als den erkannt haben, der er ist, also als Verheißung, in der Schlachter ist es ein Tadel eher, wenn sie ihn erkannt hätten, ja, der er ist, dann hätten sie auch Gott erkannt. Und sie können ihn sehen. Was bedeutet dieses Sehen, dieses Erkennen hier an dieser Stelle? Es ist ein Erkennen aufgrund von Erfahrung. Die Jünger sind 3 Jahre jetzt mit Jesus rumgelaufen. Sie haben Erfahrung gemacht, wie Jesus ist. Wenn Jesus freundlich war, dann haben sie darin die Freundlichkeit Gottes erkannt. Wenn Jesus zornig war, dann haben sie darin den Zorn Gottes erkannt und besser verstanden. Wenn er gütig, liebevoll, gnädig und barmherzig war, dann haben sie mehr von Gottes Güte, Gnade und Barmherzigkeit und seiner Liebe erkannt. Jesus kennen bedeutet, den Vater zu kennen. Es ist eins. Und das bestätigt Jesus ihnen hier, dass sie einen Vater haben. Und dass sie ihn kennen, weil sie Jesus kennen. Und dieses Mal ist Philippus, der redet, Vers 8. Herr, zeige uns den Vater und dann genügt es uns. Okay, ich habe euch doch gerade gesagt, dass ihr den Vater seht. Ihr habt ihn doch schon gesehen. Zeige uns den Vater. Wir sehen diese Verwirrung durch diese Entmutigung der Jünger, oder? Eine legitime Bitte allerdings. Ich glaube, das wäre für uns alle auf der einen Seite richtig krass, wenn wir Gott, den Vater, sehen. Auf der anderen Seite müssen wir gewarnt sein, wer Gott sehen möchte, der wird sterben als sündiger Mensch. Das macht die Schrift auch deutlich. Wir wissen nicht, was Philippus sich vor Augen führte, ob er diese Begegnung Gottes mit Abraham vor Augen hatte oder den Ringkampf mit Jakob. Oder wie er Mose begegnet ist auf dem Berg, wir wissen es nicht. Was auch immer es ist, ich denke, hier steckt aber auch mehr hinter, als einfach nur, ich will sehen. Die Jünger haben dieses Konzept noch nicht verstanden oder jetzt gerade in ihrer Erschütterung wieder vergessen. Wir haben Jesus so gut kennengelernt und dadurch haben wir den Vater eigentlich kennengelernt. Was ist das Problem hier? Kontext, Glauben. Sie begehren zu schauen, anstatt zu glauben. Sie wollen sichtbare Beweise haben, anstatt zu glauben, wir haben Jesus gesehen. Und deswegen glauben wir, dass so auch der Vater ist. Sie sind erschüttert, sie zweifeln, sie wissen nicht mehr, wo oben und unten ist. Und sie wollen ihn jetzt sehen und sie wissen vielleicht gar nicht genau, was sie da sagen. Und Jesus ruft sie im ganzen Kontext hier zum Glauben an ihn auf. Darum geht es. Kein Mensch, das wissen wir, hat Gott in seiner ganzen Fülle jemals gesehen. Gott ist nicht sichtbar, er ist unsichtbar. Manchmal kam er in einer Wolke, manchmal in einer Feuersäule, manchmal als Mann. Aber er hat sich vor allem gezeigt in Jesus Christus. Die Jünger wollen jetzt eine Vision von Gott. Sie wollen sehen, wie er ist. Eigentlich ein sehr herzzerreißender Moment. Wir wollen doch nur sehen, wir wollen den Beweis haben. Ich weiß nicht, ob du manchmal so dachtest, ich will den Sau endlich mal sehen. Das würde mir genügen, das wäre Beweis genug. Ich habe Jesus nie gesehen, wie die Jünger ihn gesehen haben. Ich habe nie eine Vision von Jesus gehabt. Ich habe nie einen Engel in dem Sinne gesehen, dass ich wusste, es war ein Engel, wie er in meiner Nähe war oder nicht. Ich habe ihn nie akustisch gehört. Ich habe in dem Sinne nie die Gegenwart Gottes gespürt, wie die Jünger die Gegenwart Jesu gespürt haben. Ich habe nie himmlische Stimmen gehört. Ihr? Wir dürfen Gott sehen. Wir dürfen ihn hören. Wir dürfen verstehen, wie er ist. Ich glaube von ganzem Herzen daran, dass Gott sich hier offenbart, so viel, wie wir wissen müssen. Das glaube ich. Keine esoterische, erhabene, abgehobene, irgendwelche Form von, jetzt habe ich ihn gesehen, ist nötig. Jetzt ist Glauben nötig. Und wir werden eines Tages zum Schauen kommen. Und so wächst unser Glaube auch darin, proportional mit der Schrift, wie wir ihn dort erkennen in der Heiligen Schrift. Unser Glaube wird größer, wenn unsere Liebe und unsere Beschäftigung mit der Schrift größer wird. Ja nun, wir lernen eine Person besser kennen, wenn wir uns mit ihr beschäftigen. Ist doch so. Und hier beschäftigen wir uns mit Gott. Und dadurch lernen wir ihn besser kennen. Es geht also für uns um den Glauben, dass wir den Vater mehr erkennen durch Jesus Christus, aber vor allem auch für uns heute das niedergeschrieben durch den Glauben. Das ist der Kontext. Jesus ruft dazu auf. Und was sagt er dann in Vers 9? Philippus, Mensch. Ja, ich bin noch so lange bei euch. Hast du mich wirklich nicht erkannt? Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du das fragen? Du hast es noch nicht verstanden. Es geht um den Glauben, mein Lieber. Es geht nicht darum, dass du jetzt Beweise brauchst. Ich verstehe deine Situation, die ist mies. Deswegen rufe ich euch zum Glauben auf, sei nicht erschüttert. Und diese zweite Ermutigung, sie ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir Gott hierin erkennen, dass wir sein Wesen hier besser verstehen. Und wir brauchen das Verständnis seines Wesens. Gerade in diesen zerrütteten Zeiten, wo wir kaputt sind, wo wir vergessen, wie Gott ist. Wir müssen ihn sehen, wie er ist, dass wir Mut schöpfen und Hoffnung haben. Dass wir eine klare Sicht auf sein Wesen haben, dass wir aufhören, nämlich die Umstände, in denen wir sind, zu interpretieren und denken, ja, Gott kann ja nicht gut sein, Gott ist ja nicht voller Liebe. Ist das Gottes Weisheit, dass ich das hier durchleiden muss? Wir müssen das umkehren. Wir müssen Gott vor allem kennenlernen, um in diesen Situationen zu sagen, weil Gott so ist, kann ich in der Situation glauben und vertrauen. Darum geht es. Und das ist die Wahrheit und die Ermutigung, die Jesus auch vermittelt. Ihr kennt ihn. Haltet euch daran fest. Ihr glaubt doch schon an ihn. Glaubt auch an mich. Das ist die Ermutigung, die Jesus hier mitgibt in seinem Auftrag, Gott besser kennenzulernen. Die Jünger konnten das durch Jesus super machen. Mein Aufruf ist, lies die Bibel weiter und weiter und weiter, wenn du wachsen willst. Wenn nicht, dann lass es. Aber das bringt dir überhaupt nichts. Lies die Bibel und lerne Gott mehr und mehr kennen. Dort ist Jesus und vor allem auch dein Gott, der Vater, bekannt gemacht. Und das war die zweite von drei Ermutigungen, damit du seinen Auftrag ausführen kannst, damit du weitergehen kannst. Und auch in deinem Alltag, wo es manchmal drunter und drüber geht, fortführen kannst, für Jesus zu leben, ihm zu dienen, Menschen für Christus zu gewinnen. Und Jesus geht mit seinen Gedanken noch so ein bisschen weiter. Ich habe aber hier den Cut gemacht, weil es ein anderes Thema beginnt. Ab Kapitel 14, Vers 10 hier, eigentlich im zweiten Teil von Vers 10. Wir lesen nochmal, geht nochmal zunächst an Philippus. Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir bleibt, tut seine Werke. Er geht über zu dem Thema der Werke, die Werke des Vaters, die auch wir letztlich tun wegen Jesus. Schauen wir uns gleich noch an. Jesus verknüpft auch hier wieder ihren Glauben mit den Werken. Und letzten Endes sind es die Werke, die Gläubige tun. Wir dürfen das nicht verwechseln mit Werken, die Menschen versuchen zu tun, um zu Gott zu kommen. Mit den Werken, die dann Gläubige tun, um sie, weil sie Werke des Vaters vorbereitet sind, zu tun. So wie er uns in Auftrag gegeben hat. Durch den Glauben an Jesus tun Gläubige die Werke des Vaters. Wir führen unseren bzw. seinen Auftrag weiter aus. Und Jesus spricht zu Philippus, ja, Moment, glaubst du das nicht? Und dann wendet er sich an alle Jünger. Ja. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst. Er verknüpft wieder. Das, was ich eigentlich sage, was ihr hört, ist gar nicht von mir, es ist von dem Vater. Wir sind eins, wir hängen zusammen, versteht ihr das nicht? Aber eben nicht nur die Worte, sondern auch, und das sagt er jetzt hier, die Werke. Der Vater, der in Jesus bleibt oder dauernd in Jesus bleibt, der in ihm wohnt, übersetzt Luther und Schlachter, er tut seine Werke durch Jesus. Er erfüllt den Auftrag, den Plan, den er gemacht hat, durch Jesus auf dieser Erde. Und Jesus wird bald nicht mehr sein auf dieser Erde, sichtbar zumindest. Und deswegen führen seine Jünger diesen Auftrag weiter, die Werke des Vaters weiter. Und was Jesus dann im Vers 10 in Philippus noch gefragt hat, ja, ruft er jetzt in Vers 11 allen zu. Glaubt Jesus. Es geht darum, dass Jesus in dem Vater ist, der Vater in ihm. Und wenn sie das glauben, wenn sie das fassen können, dann ist das gut. Aber was sagt er jetzt hier in Vers 11? Wenn ihr es aber nicht fassen könnt, wenn ihr aber nicht das glauben könnt, so glaubt auch wenigstens um der Werke willen. Was heißt das? Die Jünger haben die Werke gesehen. Das allererste Wunder, Kapitel 2 haben wir es angeschaut, Hochzeit zu Kana. Sie haben die Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit Jesu, und sie glaubten. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen und sie glaubten. Es war ein Werk, ein Wirken, ein Zeichen Gottes. Ihr habt das doch gesehen, glaubt doch wenigstens deswegen, sagt er ihnen. Er geht noch einen Schritt runter. Aber dann sagt er, es geht um Glauben. Ja, ist wieder Beweis, ihr habt gesehen, wenigstens deswegen glauben. Aber glaubt doch einfach, wenn ich euch die Wahrheit sage. Und jetzt Vers 12, schaut mal rein in den Text. Es folgt etwas Wichtiges, sehen wir an dem. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jesus sagt, dass wer an ihn glaubt, auch die Werke tun wird, die er tut. Jesus tut die Werke des Vaters, den Sendungsauftrag, Menschen für das Reich Gottes zu gewinnen. Und wir tun jetzt die Werke, die Jesus tut. Menschen für das Reich Gottes gewinnen. So easy hier. Die Jünger, die waren sehr am Kämpfen. Er hatte, so sagt Benedikt Peters, im eröffnenden Satz gesagt, dass sie glauben müssen. Damit haben wir heute angefangen, Vers 1. Nun spricht er von den Werken, die aus dem Glauben heraus fließen. Glaubt an mich und dann tut diese Werke. Diese sind ein Beweis ihres Glaubens. Er zeigt ihren Glauben. Und diese Werke, habt ihr es gesehen, was mit diesen Werken ist, Vers 12? Noch größere Werke tun wir. Oh, woran denkt ihr? Kann man so schnell falsch verstehen, diese Aussage. Kann man drängt in geistliche Sphären abdringen und wir werden Wunder tun und heilen und weiß ich nicht was. Sind das die größeren Werke, die Jesus meint? Ja, Jesus hat Zeichen getan, er hat Brot vermehrt, er hat Kranke geheilt, er hat Tote auferweckt. All das war aber nicht von bleibender Wirkung. Es war in einem sehr geringen Ausmaß in einem kleinen Land. Gerade das Johannesevangelium macht doch deutlich, dass diese Zeichen eine Absicht hatten. Diese Zeichen dienen einem bestimmten Zweck. Und ich hoffe, das hängt euch langsam zum Hals raus. Kapitel 20, Vers 31. Diese Zeichen sind geschrieben, damit ihr glaubt an Jesus, den Christus, dass er der Sohn Gottes ist, damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Die Zeichen haben eine Absicht, dass wir Glauben finden in seinem Namen. Es geht nicht darum, dass irgendwas Spektakuläres hier ist, sondern im direkten Kontext geht es um den Auftrag der Jünger. Und in diesem Auftrag gilt es, die größeren Werke einzuordnen. Der Herr würde durch die Jünger auch Wunder tun. Das haben wir auch gesehen. Er hat, ich glaube, es war das Taschentuch von Petrus, meine ich. Und also es sind Dinge passiert, die sind wow. Aber das sind keine größeren Wunder. Die größeren Wunder haben damit zu tun, dass das Ausmaß zunimmt, in einer weltumspannenden Art und Weise, ich verweise auf Apostelgeschichte 1,8, nicht nur in Jerusalem, auch in Judäa, in Samaria, ja, bis an alle Enden der Erde werden Wunder geschehen. Welche Wunder? Menschen finden Christus, Menschen kommen zum Reich dazu. Es geht um geistliches, ewiges Leben in einem viel größeren Ausmaß, als Jesus es in dieser kurzen Zeit getan hat. Das sind die größeren Wunder, nach meinem Verständnis, auf die Jesus sich hier bezieht. Nicht die spektakulären Wunder, die wir vielleicht vor Augen hatten gerade. Er bezieht sich auf das Wirken des Geistes, das Evangelium um die ganze Erde geht und Menschen gerettet werden. Ein größeres Ausmaß, was seit Pfingsten, wo schon 3000 Menschen auf einmal dazukamen, begonnen hat. Und wie ist dieses ganze große Ausmaß möglich? Schaut nicht mich an, schaut in den Text. Was sagt die Bibel? Wie ist das möglich? Am Ende von Vers 12. Weil ich zum Vater gehe. Das ist der Grund, dass das möglich ist. Hier steht nicht, wenn ich zum Vater gehe, sondern als Begründung. Weil ich zum Vater gehe, wird das passieren. Und wir müssen das hier verbinden mit seiner Heimkehr und der Sendung des Heiligen Geistes. Die Apostelgeschichte, manche nennen sie nicht Apostelgeschichte, sondern die Geschichte des Wirken des Heiligen Geistes. Weil wir da immer wieder auch davon sehen, wie der Geist wirkt, durch die Apostel. Jesus selbst ist Mittler. Er ist derjenige, der beim Vater ist, der für uns eintritt. Aber der vor allem, und das ist das Wichtige an diesem Moment, den Geist gesandt hat. In der Kraft des Geistes, Apostelgeschichte 1,8, da steht es, in der Kraft des Geistes werdet ihr meine Zeugen sein. Nicht nur in Jerusalem, Samaria, Judäa, bis ans Ende der Erde. Da passiert es, das ist es. Und Jesus sagt also, es kommt mir mehr auf diese geistliche Sphäre an, als auf die physische Sache von Wundern. Es geht darum, dass Menschen in einem viel größeren Ausmaß zum Reich Gottes hinzukommen. Ich möchte mit uns die letzten beiden Verse anschauen, die nochmal diese Verbindung aufzeigen zwischen dir und Jesus, zwischen seinen Jüngern und Jesus. Jesus ist gegangen, aber die Verbindung ist da. Was ihr bitten werdet in meinem Namen, Vers 13, das werde ich tun. Damit der Vater verherrlicht wird im Sohn, wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Es geht um unseren Auftrag, um ihn auszuführen. Und was brauchen wir dafür? Und Jesus ermutigt uns. Ich bin da, auch wenn ich weg bin. Ich bin da und ich werde Dinge tun für euch im Rahmen eures Auftrags. Ich werde auch die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, dass ihr das tut, was ihr tun sollt. In diesem ganzen Werketun des Glaubenden ist es wichtig, dass wir uns an Jesus wenden, sagt er. Im Kontext unseres Auftrages werden wir ihn bitten, und sagen, hilf, dass Menschen gerettet werden, dass Menschen hinzugetan werden, dass Menschen zur Reife in Christus kommen, dass unser Dienst hier weitergehen darf, dass wir die Kraft haben, dass wir die nötigen Instrumente haben, dass wir, was auch immer dazu notwendig ist. Er wird es tun, wenn es in seinem Auftrag steht. Gott befiehlt nicht einfach, geht hin in alle Welt, ohne die nötigen Voraussetzungen und Mittel zu geben. Tobi, wie heißt der Taufvers von Marc? Matthäus 28, 19 und 20, genau. Und da steht es, er sendet uns hin, aber vorher sagt er, mir ist alle Macht gegeben. Und nachher sagt er, ich bin bei euch alle Tage. Er schenkt Voraussetzungen und Mittel dazu, dass wir in der Mitte unseren Auftrag ausführen können. Das ist es. Und jetzt schauen wir nochmal in den Text. Er sagt, in meinem Namen. Kommt uns vielleicht bekannt vor aus dem Gebet. Das ist hier nicht gemeint, dass wir einfach im Gebet am Ende anhängen, in deinem Namen, Amen. Es ist gut, wenn wir das machen und uns bewusst machen, dass wir das hoffentlich auch in seinem Namen tun, was wir gebetet haben. Aber es ist nicht bloß eine Formel, schon gar keine Zauberformel, keine Formel, die wir irgendwie verwenden. Nein, es bedeutet in seinem Namen, in seinem Auftrag, nach seinem Willen. Auftrag. Er hat uns den Auftrag gegeben, in seinem Auftrag sind wir unterwegs. Und im Sinne dieses Auftrags, was wir bitten, und wenn es in seinem Auftrag steht, wird er uns das geben. im Einklang mit der Identität und dem Ziel dieses Auftrages. Das Gebet von uns sollte Jesu Absichten und seinem Reich dienen und nicht egoistischen Interessen. Ja, wir beten viel für uns, was auch okay ist. Aber hier spricht er von dem Auftrag, den seine Jünger, den auch du und ich heute ausführen. In diesem Auftrag, wenn wir das in seinem Auftrag beten, nach seinem Willen, dann wird er das tun. Er verspricht es, dass er das tun wird. Mit welcher Absicht? Was sagt der Text? Ende von Vers 13. Damit, wir müssen diese kleinen Worte sehen, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Es geht um die Ehre des Vaters. Es geht darum, dass er dadurch, dass wir unseren Auftrag ausführen, alle Ehre bekommen. Es geht dadurch, dass wir uns im Vertrauen, im Glauben, Kontext an ihn wenden, dass er all das tut, was der Vater möchte für die Erledigung dieses Auftrages. Und das verherrlicht den Vater. Das bringt ihm Ehre. Das ist es. Das ist die ganze Absicht dessen. Und Jesus sorgt sich da um uns. Meine Frage ist, führst du diesen Auftrag aus? Ist er dir bewusst, dieser Auftrag, für Jesus unterwegs zu sein? Die Werke, die wir aufgrund des Glaubens tun. Und wenn wir im Namen des Herrn unterwegs sind und Christi Auftrag ausführen, dann gibt das dem Vater die Ehre, die ihm zusteht, die er verdient. Wir dienen seinem Reich, wir dienen seinem Plan. Wenn wir Menschen in der Kraft des Geistes auf Christus hinweisen und da vertrauen und sagen, du musst die Herzen bewegen. Wenn wir dem Reich Gottes unsere Kraft, unsere Zeit und unser Geld zur Verfügung stellen und ihn bitten, Herr, mögest du die Quelle nie versiegen lassen. Wenn du deine Gaben einsetzt und nicht damit hinterm Berg hältst, wir beten, Herr, hilf mir, dass ich meine Gaben sinnvoll einsetze. Ich glaube nicht, dass er dieses Gebet unbeantwortet lässt. Aber wir müssen offen sein für sein Reden. Und das tut er in Prinzipien hier. Und manchmal schubst du uns auch in Bereiche rein, wo wir es gar nicht dachten, dass wir da dienen dürfen. Es gibt kein Schema F. Und das ist das Spannende dabei. Sein Auftrag ist so vielfältig und so umfassend. Aber mein Wunsch ist, dass wir Gebrauch machen. Und Jesus ermutigt uns, mach Gebrauch von dem Gebet. Wende dich an ihn. Das ist oft ein sehr trauriger Aspekt, über den man spricht im Christenleben. Und ich bin froh, dass wir hier keine Empore haben. Ich stehe mit euch auf einer Stufe, okay? Gebet im Leben eines Christen ist oft mau. Und wir haben so ein ermutigendes Versprechen hier. Wir haben so eine Zusage hier im Sinne, im Kontext unseres Auftrages. Bete für die Erfüllung seines Auftrages in deinem Alltag. Nicht nur diese 0815-Gebete, diese Aldi-Gebete, all die Leute, all die Menschen, all die, die du kennst. Nein, es ist unpersönlich, werd persönlich, werd konkret für deinen Auftrag in dem Umfeld, wo du bist. Beginne heute wieder neu damit. Und das ist mein Wunsch, dass wir heute diese Ermutigung ein Stück weit mitnehmen. Zu sagen, ey, boah, manchmal ist es nicht so schön. Manchmal erlebe ich auch so eine Erschütterung und Not und manchmal verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Vielleicht kommen wir jetzt auch so ein bisschen vor wie die Jünger und stellen Fragen, die eigentlich völlig klar sein sollten. Das ist okay, manchmal sind wir so. Aber Jesus ermutigt uns heute durch diese drei Aspekte. Er ist der Weg zum Vater und zeigt uns Perspektive und Ziel auf, da wo er ist. Wow. Er hat uns die Erkenntnis des Vaters gezeigt, die durch ihn und für uns auch heute durch sein Wort möglich ist, mehr und mehr. Gott wird sich mehr erkennen geben, wenn wir, Kapitel 14 werden wir davon lesen, wenn wir ihn lieben, wenn wir seine Gebote halten, dann wird er sich offenbaren. Boah, kommen wir noch hin, Kapitel 14, 21. Die Werke des Vaters tun wegen Jesus. Wir sind unterwegs und wir tun sie für Jesus, weil Jesus ist, im Rahmen des Glaubens. Und so wünsche ich mir, dass wir ein Stück weit mehr diesen Text heute verstanden haben. Die Absicht, die Jesus damit verfolgt. Das große Prinzip für dich und mich. Es geht um Ermutigung, um Stärkung deines Glaubens, damit wir losziehen, um seinen Auftrag auszuführen. Amen.